Herzlich willkommen zu Tee am See mit Stefan und Maria Krämer. Kontextuelle Philosophie im Alltag.
Willkommen zu unserem neuesten Thema, welches lautet: Das Patriarchat hat funktioniert und es hat sich erfüllt. Eine ausgewogene Gesellschaftsanalyse.
Ja, zunächst machen wir eine Einführung aus der kontextuellen Philosophie und dem Hintergrund. Nämlich bevor wir geschlechtlich konnotierte Gesellschaftsverhältnisse und ihre Funktionen untersuchen, gilt es erstmal grundsätzlich zu unterscheiden, dass die beiden untersuchten Begrifflichkeiten Patriarchat und Matriarchat lediglich Interpretationen über gesellschaftliche Systemzusammenhänge sind. Diese Bedingungen haben sich beim Erfüllen überlebensnotwendiger Bedingungen herauskristallisiert.
In der Evolutionsphase des reinen Überlebens war es müßig, Vor- und Nachteilige Teile der Gesellschaftsform überhaupt zu bewerten. Sie wurden gelebt, weil und solange sie überlebensträchtig waren. Erst im Laufe der Zeit stellte sich heraus, dass sie zum Überleben zwar gut funktionieren, aber eben auch Nachteile für alle Beteiligten hatten. Und auf die gehen wir gleich noch ein.
Na, leider beschränkt sich der heute öffentlich geführte Diskurs über das Patriarchat zumeist auf die Durchsetzung der vermeintlich richtigen Bewertung der Interpretation Patriarchat. Solange man jedoch nicht weiß, an welchen real zu erfüllenden Bedingungen und nach welchen gültigen Kriterien eine Interpretation messbar ist, bleibt alles lediglich eine Worthülse. Auch der Begriff Patriarchat bleibt eine Worthülse.
Ja, das ist, Stefan, die meisten wissen gar nicht, woher das kommt.
Ja, die wissen gar nicht, worüber sie reden.
Nee, das hat irgendwas mit Männern zu tun.
Ja, irgendwas mit bösen Männern. Ja. Ja, jede Interpretation bleibt eine Worthülse, deren Wesenskern verschleiert bleibt, solange man die zu erfüllenden Bedingungen und Kriterien nicht messbar, erkennbar macht und sieht. Na, gekämpft wird über die Richtigkeit der jeweiligen willkürlich subjektiven Interpretation der Wirklichkeit in der vagen Hoffnung auf die Deutungshoheit über die Realität, um so eigene Interessen durchzusetzen. Und dabei wird geflissentlich verleugnet, dass niemand die Deutungshoheit über die Realität hat. Einfach schlichtweg deshalb, weil niemand alles über alles weiß, geschweige denn wissen könnte.
Also du willst damit sagen, Frauen haben auch nicht die Deutungshoheit?
Nein, sie hätten sie gerne, aber niemand hat die.
Na gut, dann müsste man anerkennen, beim Kampf um die vermeintlich richtige Interpretation der Wirklichkeit soll das Falsche, das vermeintlich Falsche, ausgegrenzt werden, auch wenn es Menschen sind. Und in diesem speziellen Fall der Patriarchatsverunglimpfung sollen es Männer sein, die man ausgrenzt, insbesondere wenn sie ein bestimmtes Alter erreicht und auch noch eine helle Pigmentierung haben.
Ja, Stichwort alte weiße Männer.
Ja.
Eigentlich alte weiße Boomer.
Ja. Die von vielen Frauen als einzig richtig propagierte Interpretation ist feindselig, moralisierend und männerverachtend. Von wir brauchen keine Männer, Männer sind schädlich, Männer sind toxisch, sie sind überflüssig, bis hin zu verbrennt alle alten weißen Männer. So gesehen auf einem Plakat einer Demo der Grünen. Burn all old white men. Mhm. Wurde sogar von dem weiter veröffentlicht. Also Schon diese Männerverachtung schadet der gesamten Gesellschaft.
So, um den Spuk um geschlechtliche Vorherrschaft zu beenden, beginnen wir zunächst mal mit einem historischen Verständnis der Geschlechterzusammenhänge und ihre Funktion für die Gesellschaft. Erstmal für die Gemeinschaft und dann für die Gesellschaft. Dazu gehört natürlich auch die Untersuchung der Vor- und Nachteile für beide Geschlechter. Ja, erstmal diese Begriffsbedeutung, die etymologische Bedeutung, biblisch-antik zum Beispiel, war der Patriarch in der biblisch-antiken Bedeutung ein Vater einer Sippe oder eines Stammes. Die Begrifflichkeiten wurden abgeleitet von Pater aus dem Lateinischen, das heißt Vater. Daraus leitet sich Patria, das Vaterland, ab. Und der zweite Teil des Begriffes Archat ist auch aus dem Lateinischen abgeleitet und bedeutet übersetzt Herrschaft, zumeist über etwas oder jemanden. Archat, also Herrschaft, ist ein Ausdruck oder eine Funktion von Angst, und zwar der Angst, nicht genug zum Überleben zu bekommen und es nur auf Kosten anderer, der Beherrschten, zu bekommen und zu erhalten. Das führt im Extremfall zu Ausbeutung und Sklaverei.
Nun ist einigen bestimmt der Begriff Matriarchat bekannt und es wird darüber ja teils gerätselt, teils spekuliert, dass es auch matriarchale Gesellschaftsstrukturen schon gegeben hat. So, das Interessante ist, bei dem Matriarchat haben wir aber dann dasselbe, nur mit vertauschten Rollen. Also Mater heißt Mutter, die Herrschaft der Mutter über Mann und Kinder. Das heißt, die Vorherrschaft in der Gesellschaft, oder vielleicht müsste man hier Vordamenschaft sagen oder Vorfrauenschaft, weil im Begriff Herrschaft der männliche Begriff Herr eingebettet ist, was man im Matriarchat nicht will. Also wenn man das zusammenfasst, müsste man sagen, hätte Matriarchat funktioniert, und zwar für alle funktioniert, hätten wir es noch.
Ja, wenn es funktionieren würde, hätten wir es.
Gut, dann kommt das im biblischen Beispiel, was Stefan vorgelesen hat, daher hat es ja angefangen, also mit Pater. Da gibt es natürlich Patriarchen, die wurden als Erzväter gesehen, Abraham, Isaak, und das waren spirituelle und familiäre Gründer. Und der Sinn war, das Patriarch stand für Autorität durch Vaterschaft, nicht durch Gewalt, sondern durch Herkunft und Zuschreibung von Verantwortung. Der Kontext war, sie waren der ehrfürchtige, weise Vater, nicht der Unterdrücker.
Ja, und im Laufe der Zeit entwickeln sich die Begriffe und die Zustände weiter. Ja, Mittelalter und frühe Neuzeit, 500 bis 1700 zum Beispiel, wurde die Verwendung weltlich bezeichnet, Patriarchat, einen älteren angesehenen Mann oder ein Familienoberhaupt. Es gab eine Sinnverschiebung von geistlicher Würde zu gesellschaftlicher Autorität. Der Kontext war positiv, ein Patriarchat war ein ehrbarer, gerechter Herr des Hauses oder des Dorfes oder der Gemeinschaft.
Ja, oder des Unternehmens, gibt es das ja auch noch.
Ja, so klar.
Alte Patriarchen, und die auch wirklich im Sinne hatten und drum gekämpft haben, dass ihre Mitarbeiter den Arbeitsplatz behielten und auch meistens gut versorgt
waren. Ja, die haben angefangen der Fugger hat angefangen, für seine Angestellten Häuser zu bauen, ganze Siedlungen.
Ja.
Und die konnten da für 1 Euro, heutzutage für 1 Euro, für 1 Taler wohnen, wenn sie jeden Tag ein Gebet sprechen für ihn. Ja. So wurde Patriarch verstanden.
Mhm.
In der Aufklärung der frühen Soziologie 1700 bis 1900 wurde der Begriff politisch. Da wurde angefangen, die väterliche Herrschaft kritisch zu diskutieren. Philosophen wie Rousseau oder Locke hieß er, glaube ich, stellen Autorität als natürlich väterlich in Frage. Der Soziologe Max Weber definiert patriarchale Herrschaft als Form traditioneller Autorität, legitimiert durch Gewohnheit und Familie. Das Patriarchat wird als Organisationsprinzip verstanden, noch nicht als feministischer Kampfbegriff. Er ist erstmal neutral analytisch.
Und dann im 20. Jahrhundert, also in den 60er Jahren, bekam der Begriff Patriarchat eine völlig neue Sinnwendung oder Bedeutung. Er würde überhaupt nicht mehr für männlichen Schutz, sondern nur noch für ein System männlicher Dominanz mit entsprechender Unterdrückung aller anderen angesehen. Das heißt, der Kontext war kritisch negativ. Das Patriarchat verstanden als Gegenbegriff von Gleichberechtigung und Emanzipation. Und unterstellt wird, dass die Funktion Schutz und Fortbestand der Art und Ordnung sich ins Negative, nämlich ins Unterdrücken, verwandt hat. Also das war das erste Mal, dass er nur noch negativ gesehen wurde, der Begriff.
Im 21. Jahrhundert in der Gegenwart wird der Begriff pluralisierend benutzt. Es gibt nicht nur das eine Patriarchat, sondern verschiedene patriarchale Prägungen, sowohl kulturell, religiös als auch wirtschaftlich. Die erweiterte Bedeutung ist, das Patriarchat wird mit Rassismus, Sexismus, Unterdrückung, sozialer Ungerechtigkeit, kapitalistischer Ausbeutung und so weiter assoziiert. Das Patriarchat als überholtes, aber wirkmächtiges Erbe, das zerstört werden muss, um eine männliche Vorherrschaft zu beenden. Hier kippt der Kontext komplett ins Negative und wird sogar zerstörerisch. Jegliche positive Absicht wird verleugnet. Jetzt gilt das Patriarchat als Urheber allen Übels und ist sehr männerfeindlich und das Männliche wird als toxisch definiert.
Also um das zusammenzufassen, der Begriff Patriarchat ist über die Jahrhunderte von einer ehrenvollen Bezeichnung für väterliche Verantwortung und Übernahme bestimmter Aufgaben zu einem kritischen Symbol für strukturelle Ungleichheit und daraus resultierende Ungerechtigkeit geworden. Früher stand er für Schutz und Ordnung, heute soll er ausschließlich für Machtmissbrauch und Unterdrückung stehen.
Na, so hat sich die Definition und die Bedeutung gewandelt.
Und um das besser zu verstehen, so untersuchen wir halt, was ist eigentlich Sinn, Zweck, Absicht des Patriarchats gewesen?
Ja, wozu überhaupt eine Herrschaftsstruktur?
Ja.
Ne? Die erste Absicht, die da drin enthalten war, war Ordnung und Schutz zu schaffen. Die Absicht war zunächst, Sicherheit und Struktur in einer unsicheren Welt zu schaffen. In frühen Gesellschaften waren Ressourcen knapp und körperliche Stärke sicherte das Überleben. Also körperliche Kraft, körperliche Potenz. Wir nennen das Testosteronpotenz. Das Patriarchat schuf klare Aufgabenverteilungen, eingebettet in Hierarchien oder in pyramidale Strukturen, könnte man neutral sagen. Der Hausvater, der Unternehmer, der Direktor, der Vorgesetzte trugen alle Verantwortung für das Überleben dessen, wofür sie verantwortlich waren, auch der Menschen, für die sie verantwortlich waren. Die Funktion war, dass es ihnen Orientierung und Stabilität gab in Gemeinschaften, die so für alle am besten funktionieren sollten und wachsen konnten. Die Strategie war, die Gemeinschaft zu schützen und die Kontinuität zu sichern.
So, der zweite Punkt war, dass sie auch Verantwortung für die Gemeinschaft hatten. Also im Sinne von, einer sollte den Hut aufhaben. Der männliche Familienvorstand hatte Macht, aber auch Pflichten, versorgen, verteidigen, führen. Und auch hier war die Funktion wieder Ordnung und Besitz über Generationen erhalten und vermehren. So, die Strategie war Gemeinwohlorientierung, also Macht zum Dienst am Menschen.
Ja, die dritte Absicht, die dritte Funktion war der Schutz von Frauen und Kindern. Die Absicht war Sicherheit für die Schwächeren in gefährlichen Umwelten. Frauen und Kinder waren zwar ohne Rechte oft tatsächlich physisch gefährdeter. Das patriarchale System sollte durch männliche Verantwortung schützen. Die Funktion galt einem Tausch. Sicherheit und Versorgung gegen Loyalität und Anpassung. Die Strategie war, das Fürsorgeprinzip als Deal, als Geschäft, als Vereinbarung. Ich sorge für dich, also bestimme ich, hieß der Satz.
Und es gab dann auch eine Stabilität von Besitz und Nachfolge, also Eigentum und Macht und Name sollten erhalten bleiben. So wurde Abstammung, Erbe und so weiter geregelt, was vor allen Dingen in Agrargesellschaften wichtig war. Denn es gab diese Form, ne, der Agrargesellschaften, wo einer den Hof erbte. Das war dann so, dass auch wieder dann die nächste Generation davon leben konnte. Es gab aber auch Gesellschaften, wo die Höfe immer aufgeteilt wurden. Da konnte dann irgendwann keiner mehr von leben.
Und das musste alles geregelt werden.
Das musste geregelt werden. So, es gab Linien, man wusste, wer dafür die Verantwortung trägt, Verlässlichkeit und ne, es gab dann klare, kein Streit, es gab um Besitz und Erbe, es war einfach klar geregelt.
Ja. Die fünfte Funktion war, einen gesellschaftlichen Zusammenhalt durch Rollenverteilung zu schaffen. Letztendlich heißt Rollenverteilung nichts anderes als Aufgabenverteilung.
Ja.
Die Absicht war, jeder wusste, was zu tun war. In einer Zeit ohne Sozialsysteme und Institutionen bot das Patriarchat eine funktionierende Sozialordnung. Auch eine funktionierende Versorgungsordnung. Männer arbeiteten geldabhängig und kämpfen, Frauen versorgen und halten das soziale Familiengefüge zusammen. Das war die abstrakteste oder die allgemeinste Rollenverteilung. Natürlich gab es Unterschiede im Detail. Die Funktion war, dass jeder seine gesellschaftliche Funktion erfüllt und die erforderlichen Aufgaben. Und die Absicht war letztendlich, die Strategie war Arbeitsteilung als Überlebensstrategie.
Und jetzt als letzter, sechster Punkt, was war Absicht und Zweck des Patriarchats? Es bot einen moralischen und spirituellen Rahmen, also es eine höhere Ordnung abbilden. In vielen Religionen spiegelte das Patriarchat die Idee einer göttlichen Ordnung, der Vater im Himmel wie der Vater im Haus. Werte, Verantwortung und Ethik wurden an eine Hierarchie gebunden. So die Strategie war, ein moralisches Gerüst zu haben für Zusammenleben und Weitergabe der sich daraus ergebenden Werte. So alle Frauen, die jetzt sagen, wir bringen Draht aus der Mütze, das war erstmal die Absicht davon. Also zu wissen, die Absicht war, eine Ordnung zu schaffen. Und ja, auch wenn man das nicht so gerne hört, Menschen wollen Regeln haben. Sie wollen auch unter Regeln leben.
Das Interessante ist nämlich, dass alle genannten Absichten positiv und konstruktiv sind.
Ja.
Das heißt, das Patriarchat ist nicht aus Bosheit entstanden, sondern aus dem menschlichen Bedürfnis nach Sicherheit und Ordnung, also das Überleben zu sichern.
Ja, letztendlich wirklich das Überleben zu sichern.
Ja. Es war eine historische Lösung für die Bedingungen der Zeitumstände. Und mit der Weiterentwicklung der Umstände, mit wachsender Bildung, fortschreitender Technik und sozialer Absicherung, wurde irgendwann erkennbar, dass diese Sicherheit und Ordnung nicht nur schützt, sondern auch einschränkt und benachteiligt. Und irgendwann begannen sich Vor- und Nachteile gegenseitig aufzuheben.
Um ein kleines Beispiel einzufügen, für diejenigen, die sagen, ja, die Frauen wurden nur abhängig gehalten, ist es einfach auch wichtig, sich so ein Leben vor 100 oder 150 Jahren vorzustellen. So wie du sagtest, Stefan, was das Patriarchat letztendlich, sagen wir mal, hervorgebracht hat. Also stell dir eine Frau vor 100 oder 150 Jahren vor und ein Leben auf dem Bauernhof, das war körperlich existenziell. Der Bauernhof funktionierte nur, wenn die Menschen darin als Gemeinschaft arbeiteten. Und was sie hauptsächlich dafür brauchten, war reine Muskelkraft. So war zum Beispiel ein Pflug kein leichtes Gerät, das man einfach anschob. Er wurde von Ochsen und Pferden gezogen und selbst diese Tiere mussten geführt, gezähmt, gepflegt und gefüttert werden. Das Holz für den Winter kam aus dem Wald, gefällt mit einer Axt, getragen oder gefahren auf Pferdewagen. Futter, Wasser, Stroh, alles wurde mit Muskelkraft geerntet und gelagert. Und das ist für die Frauen wichtig zu verstehen, denn eine Frau allein und selbst mehrere Frauen hätten das nicht bewältigen können. Ganz einfach, weil ihnen die Körperkraft fehlte für diese Aufgaben. So übernahm der Mann die körperlich anstrengenden und auch gefährlichen Aufgaben und die Frau Versorgung, Verarbeitung und Kinder oder auch die Versorgung der Alten. Das war auch körperlich anstrengend, das war auch geistig anstrengend, aber es hatte nicht diese Anstrengung, die sie gebraucht hätten, um halt eben den Ochsen zu ziehen. Also das soziale Netz, das, was man nicht nur dem Überleben diente, sondern dem Leben, dem schönen Leben, das bauten die Frauen auf.
Daraus entstand dann ein System gegenseitiger Abhängigkeit, nicht einseitiger Unterordnung.
Ja, das finde ich nochmal wichtig. Es war gegenseitige Abhängigkeit. Die Männer waren auch abhängig von den Frauen.
Beide Geschlechter waren voneinander abhängig, dass das System funktioniert.
Ja.
Beide Geschlechter erfüllten Aufgaben, die ohne das andere nicht denkbar waren. In diesem Zusammenhang hatte das Patriarchat eine schützende und ordnende Funktion. Es wies Verantwortung zu und sorgte für Stabilität und Sicherheit.
Und jetzt kommt ein Wendepunkt.
Jetzt kommt der Wandel, ja.
Ich glaube, mit der Industrialisierung kam es auch, ne?
Heute ist körperliche Kraft nicht mehr der zentrale Überlebensfaktor. Maschinen und Technik haben diese Funktion weitgehend übernommen und Frauen können heute viel früher, viele Frauen können heute männliche Aufgaben übernehmen, weil die physische Grenze oftmals technisch aufgehoben wurde. Heute, anderthalb Jahrhunderte später, ziehen keine Pferde mehr den Pflug, weil die Erde von Menschen gebrochen wird und von Maschinen, die auch von Frauen bedient werden können. Jetzt kann eine Frau den Hof auch allein führen und viele tun das auch, zumal die Gesetze der Vererbung geändert wurden und Frauen erbberechtigt sind. Was übrig geblieben ist, sind lediglich die teilweise lebensgefährlichen Arbeiterberufe, also die sogenannten Blue-Collar-Jobs, welche die infrastrukturelle Basis der Gesellschaft erschaffen. Die werden noch zu fast 100% von Männern ausgeübt, wofür sie wenig bis gar keine Anerkennung bekommen, und das wird auch nicht wahrgenommen in der Öffentlichkeit, dass sie das tun. Das geschieht alles im Hintergrund.
Ja, das passt auch zu dem, was wir früher oft gesagt haben, Stefan, dass die Arbeit der Frauen, dass sie den Kontext halten für die Männer, nicht anerkannt und wahrgenommen wurde.
Mhm.
Und heute wird die Arbeit der Männer, die im Hintergrund sind, trotz aller Maschinen, um die ganze Gesellschaft im Laufen zu halten, auch nicht wahrgenommen oder anerkannt.
Und da besteht auch der Anspruch, sie sollen sie schweigend verrichten, ihre Aufgaben, und unsichtbar im Hintergrund erledigen.
Sollen es einfach machen, ohne Anerkennung.
Ja.
Also, was ist das Fazit? Das Patriarchat war einst eine Überlebensordnung. Es wurde erst zum Problem, als es im Verlaufe der technischen, zivilisatorischen Weiterentwicklung der Welt bestehen blieb, obwohl die Gründe für seine Existenz immer weniger wurden. Heute sind Wissen, Organisation und Kommunikation gefragt. Interessanterweise eher weibliche Qualitäten. Mhm. Wenn man Geschichte nicht nur moralisch, sondern strukturell verstehen will, kann man anerkennen, dass das Patriarchat ein System mit klaren Nachteilen und Vorteilen für beide Geschlechter war.
Und die untersuchen wir jetzt mal. Was waren die Vor- und Nachteile für beide Geschlechter? Wie das Patriarchat die Männer ermächtigt und erdrückt hat.
Ja, nämlich beides. Ermächtigt und erdrückt.
Ja. Wir untersuchen zunächst die Vorteile, die hinlänglich bekannt sind und den Männern auch täglich vorgeworfen werden. Der erste Vorteil für die Männer war eine Macht- und Entscheidungshoheit. Männer bestimmten über Besitz, Arbeit, Erbe, Ehe und Öffentlichkeit. Sie hatten eine rechtliche und ökonomische Kontrolle. Diese Rolle verschaffte Ansehen, Selbstwert und gesellschaftlichen Status. Das letzte Wort gehörte ihnen, sowohl im Haus, im Dorf, in der Politik. Der Vorteil für sie war Freiheit und Handlungsspielraum. Sie konnten eigenmächtig über andere entscheiden.
Ein weiterer bekannter Vorteil, sie hatten wirtschaftliche und rechtliche Privilegien. Männer durften Eigentum erwerben, Verträge schließen, Berufe ausüben. Sie hatten Zugang zu Bildung, Handwerk, Verwaltung und Industrie. Ihre Arbeit wurde finanziell und gesellschaftlich höher bewertet. Auch das Erbrecht bevorzugte sie. Land und Besitz blieben beim Mann. Der Vorteil ist klar Sicherheit und Vermögensaufbau und einen sozialen Aufstieg.
Ja, der dritte Vorteil war im Bildungswesen. Männer durften zur Schule gehen, zur Uni. Sie konnten Ämter bekleiden und in Gelehrtengesellschaften gehen. Sie konnten forschen, schreiben, lehren, unterrichten. Das führte dazu, dass die Welt durch ihre Perspektive beschrieben und definiert wurde. Der Vorteil war Zugang zu geistiger und kultureller Gestaltungsmacht.
Als viertes hatten sie gesellschaftliche Rückendeckung. Ein männliches Leben, Beruf, Karriere, Unabhängigkeit war selbstverständlich und gesellschaftlich auch sehr anerkannt. Der Vorteil war gesellschaftliche Akzeptanz und Legitimation durch Normen.
Ein weiterer Vorteil war emotionale Autorität und symbolische Größe. In Religion, Politik und Familie waren Männer mit Vaterfiguren und Gottesähnlichkeit assoziiert. Der Schöpfer, der Herr, der Richter. Das verlieh ihnen symbolische Höhe, geistige Macht und moralische Deutungshoheit. Und da haben wir sie wieder. Die Deutungshoheit über die Realität wurde in den Bereichen und zu den Zeiten vorwiegend von Männern eingenommen. Ja. Sie haben sie für sich reklamiert. Und haben auch nicht darüber nachgedacht, ob es eventuell eine andere Sichtweise der Zusammenhänge gäbe als ihre.
Nein.
Der Vorteil war eine innere Bestätigung und eine soziale Verehrung sogar.
Und jetzt kommen wir zum letzten Vorteil des Patriarchats für Männer, zum sechsten Punkt, das ist Entlastung von Fürsorge und Pflege. Die Verantwortung für Kinder, Krank und Alte lag ausschließlich bei den Frauen. Männer konnten sich auf Außenaufgaben konzentrieren und waren von diesem emotionalen Dauerstress, heute Emotional Load, neudeutsch genannt, befreit. Die Frauen leisteten das selbstverständlich. Der Vorteil war natürlich, sie hatten weniger emotionale Last und eine persönliche, also eine größere Autonomie. Das Patriarchat hatte für die Männer, man höre und staune, auch Nachteile. Diese werden jedoch, finde ich, in diesem Patriarchatsdiskurs immer nicht genannt.
Ja, das die fallen so, immer unter den Tisch. Ja.
So, um das, wir nennen sie einfach mal. Denn sie wurden, wie Stefan ja eben schon sagte, sie wurden erhoben und auch erdrückt.
Ja, das erste war der Versorgungs- und Erfolgsdruck, dem sie ausgesetzt waren. Also der Alleinverantwortung. Männer mussten die Familie ernähren. Das war nicht nur Macht, sondern auch eine enorme physische Last, also die ökonomische Last. Economical Load könnte man das nennen. Eine Arbeitslosigkeit oder Scheitern bedeuteten Statusverlust und Scham und häufig den Verlust von Frau und Familie. Sie unterlagen also einem gewissen Karrieredruck. Ein Mann durfte und konnte sich kaum erlauben, einen ruhigen Job oder einen ruhigen Beruf oder Teilzeit zu wählen, weil Stärke, Leistung und Karriereerfolg von ihm erwartet wurden. Ja, andere Männer wurden ausgegrenzt.
Ja, und sie wurden ja auch immer an anderen Männern gemessen. Und man muss auch sagen, die Frauen haben sich auch die Männer danach ausgesucht. Ne? Ja. Also wer konnte sie bestmöglich versorgen? Ja. So, und sie hatten auch eine emotionale Einschränkung. Also sie mussten sowas wie eine Gefühlskontrolle, nicht wie wir es heute nennen, Gefühlskultivierung, sondern eine Gefühlskontrolle. Die Männer sollten hart und unerschütterlich sein. Trauer, Angst oder Zärtlichkeit galten als Schwäche. Und so haben viele einfach auch den Zugang zu ihren eigenen Gefühlen und zu sich selbst verloren. Was übrigens, ich habe gerade einen Bericht gelesen über die Familie Riedel, Haribo-Familie, da waren zwei Kinder im Krieg. Also wie, dass die da nicht drüber gesprochen haben, weil selbst da war es so, dass man nicht über seine Ängste im Krieg sprach.
Mm,
ja. Die sind mit Angst wieder, ne, nach einem Heimaturlaub wieder hingegangen, aber auch da mussten sie hart sein, um der Mutter keine Sorgen zu machen. Ja. Also die haben ganz viel einfach an Gefühlen auch in sich reingefressen.
Die mussten alles mit sich selbst ausmachen.
Ja, das war auch so. Sie haben alles, das war irgendwie wie ein Diktat. Also du musstest das selbst mit dir ausmachen. Und was sie auch hatten, ist sowas wie eine reduzierte Vaterrolle. Also Nähe zu Kindern war gesellschaftlich unerwünscht oder schwer vereinbar mit Arbeit und Aufgabenerfüllung. So was den Männern heute vorgeworfen wird, ihr kümmert euch nicht um die Kinder, das war zu der Zeit auch einfach, das tat man nicht. Also die Kinder waren für Männer erst interessant, wenn die in der Ausbildung waren. Das heißt, die wurden in die Rolle des abwesenden Ernährers gedrängt. Und das war für viele auch frustrierend. Aber dass sie frustriert waren, sollten sie nicht sagen.
Ja, die Frustration darüber war verpönt.
Die war verpönt.
Und dann wurden sie abgelehnt.
Also, das war ein zweiter Punkt, war diese emotionale Einschränkung.
Der dritte Bereich ist, dass ein gesellschaftlicher Erwartungsrahmen um sie gelegt wurde. Sie sollten Gefahr und Pflicht standhalten. Mhm. Männer wurden historisch zu Krieg und Wehrdienst verpflichtet, meist mit lebensgefährlichen Konsequenzen. Es gab so Männlichkeitsnormen. Wer nicht stark, dominant oder heterosexuell war, wurde ausgegrenzt oder verspottet. Also auch da gab es einen starken Normierungsdruck.
Ja, ja, stimmt. So, und als weiteren Punkt, als letzten Punkt, sie hatten eine wirklich geringere Lebensqualität. Also harte Arbeit, Kriege, hohen Druck, keine Schwäche zeigen. Dadurch war auch die Lebenserwartung der Männer häufig kürzer.
Mhm, ja.
Und sie hatten ein Phänomen, was ja nun heute sehr aktuell ist, sie waren häufig einsam. Also es gab zwar Männer, Schulterklopf, Freundschaften, aber sie waren an sich oft einsam, weil sie durften nicht darüber sprechen, was für sie wichtig war.
Ja, nur
sie
Kumpels.
Nur Kumpels. Sie durften keine Gefühle zeigen, sie hatten wenig enge Freundschaften und sie hatten auch keine Freunde, mit denen sie über echte Probleme sprechen konnten.
Ja, keine emotionalen Unterstützungssysteme.
Und das ist leider bis heute noch so, denn die Selbstmordrate unter Männern ist immer noch wesentlich höher als bei den Frauen.
Zusammenfassend bedeutet das, das Patriarchat hat Männern Macht und Privilegien gegeben auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch starre Pflichten, emotionale Armut und Übernahme von Lebensrisiken auferlegt. Die Vorteile des Patriarchats für Männer waren weniger im Sinne von persönlichem Glück, sondern mehr von strukturellem Nutzen.
Das finde ich interessant, ne? Es ging weniger um sie, es ging immer um die Struktur.
Ja. Das Patriarchat bot Männern ein Leben mit Macht, Sicherheit, Ansehen, Bildung, Freiheit von Sorgearbeit. Diese Vorteile wurden aber teuer erkauft mit emotionaler Härte, hohem Erwartungsdruck und Einsamkeit. Finanziell reich, aber emotional bankrott.
So, und da bitten wir einfach auch die Frauen, also auch diese Seite wirklich mal sich anzuschauen und zu sehen, das war auch eine gelebte Seite von den Männern.
Ja, das war der Preis für das Patriarchat.
Ja, das war der Preis.
Ja, das war der Preis, den sie bezahlt haben dafür.
Jetzt kommen wir zur anderen Seite. Also wie hat das Patriarchat Frauen geschützt, aber auch begrenzt? Genau wie die Vorteile des Patriarchates sind heutzutage die Nachteile für die Frauen hinreichend bekannt. Und doch schlüsseln wir sie einmal auf. Erstens, Abhängigkeit und Machtlosigkeit. Die Versorgung bedeutete keine ökonomische Eigenständigkeit. Ohne eigenes Einkommen oder Eigentum war die Frau vollständig auf das Wohlwollen des Mannes angewiesen und im Ernstfall Tod, Trennung, Misshandlung schutzlos.
Frauen wurde der Zugang zu Bildung und Öffentlichkeit weitgehend oder wesentlich eingeschränkt. Sie durften nicht studieren, nicht arbeiten und wenn, dann nur mit Erlaubnis ihres Mannes. Sie durften lange Zeit nicht wählen und auch nicht politisch mitreden. Ihr ganzes intellektuelles und kreatives Potenzial blieb unbenutzt und auf das Familiäre beschränkt. Selbst kluge Frauen mussten sich hinter Männern verbergen oder ihre Ideen über andere Kanäle verbreiten. Es gibt berühmte Briefwechsel oder sie hatten Salons, wo sie Persönlichkeiten einluden zum Diskurs oder veröffentlichen unter Pseudonym.
So, was war ein weiterer Nachteil? Drittens, das waren rechtliche und körperliche Fremdbestimmung. Der Körper der Frau war nicht ihr eigenes Territorium. Ehen wurden arrangiert, Geburten erwartet, Sexualität kontrolliert. Gesetze ordneten Frauen Männern zu, eheliche Pflichten, fehlendes Wahlrecht und kein Erbrecht. Ihr Wert wurde ausschließlich über Schönheit, Fruchtbarkeit oder Moral gemessen. Und sie waren häufig auch häuslicher Gewalt ausgeliefert. Es gab keinen rechtlichen Schutz.
Ja, das führte zur Begrenzung der Lebensentfaltung. Nämlich, wer aus der Rolle fiel, also unverheiratet oder kinderlos oder rebellisch war, wurde zur Außenseiterin gestempelt. Eine weibliche Kreativität, Spiritualität oder Führungskraft mussten sich verkleiden, um akzeptiert zu werden. Sei es als Nonne, als Muse, als Prophetin Ne? Es musste immer unter dem Deckel gehalten werden. Das führte irgendwann zum Konflikt, nämlich zum Konflikt zwischen Anpassung versus Selbstverwirklichung.
So, und es gab auch Vorteile. Also die materielle Sicherheit und Versorgung. Die Frauen mussten sich halt eben auch nicht selbst um Einkommen, Eigentum oder Schutz kümmern. Das übernahmen Vater, Ehemann und Sohn. Wie wir eben schon gesagt haben, in der agrarischen Zeit ein realer Schutz, ein überlebenssicherndes Modell. Die Frauen hatten ökonomische Sicherheit, ohne dass sie sich selbst drum kümmern mussten. Also für viele Frauen war es auch, die hatten auch null Interesse an der Ökonomie.
Ja.
Das Geld sollte einfach da sein.
Ja, die ökonomische Versorgung wurde dem Mann, vom Mann erwartet. Ja. Dadurch sollte die Sicherheit entstehen. Ein weiterer Bereich war, dass die gesellschaftliche Anerkennung in traditionellen Rollen lag. Die Rollen von Mutter, Ehefrau, Hüterin des Hauses und des Glaubens. Das war gesellschaftlich hoch angesehen. Und die Frau galt als moralische Instanz, als würdig, fürsorglich, als Herz der Familie. Das gab ihr Status, Würde und Einfluss, indirekt, aber real, etwa über emotionale oder religiöse Autorität.
Ja, also im Haus selbst war die Frau oft, so paradox sich das anhört, der Herr im Haus.
Ja, da war sie,
da
war sie die Federführende, ja.
Und drittens, sie hatte auch eine klare Identität und Ordnung. Also beide wussten im patriarchalen System, was von ihnen erwartet wurde. Und diese Struktur gab halt eben auch Halt und Zugehörigkeit, Sicherheit und Sinn. So, für manche war das entlastend. Keine Zerrissenheit zwischen den Rollen, keine Konkurrenz und Position, ein geregeltes Lebensmodell. Daher rührt übrigens auch die Attraktivität des Islam für viele Frauen.
In der heutigen Zeit. Ein weiterer Aspekt ist der Schutz vor öffentlicher Härte. Nur in einer Welt ohne Sozialsysteme war der Haushalt ein sicherer Ort. Besonders Mütter und ältere Frauen konnten dort Macht durch Fürsorge und Versorgung der Familie ausüben.
Zum Fazit, das doppelte Gesicht des Patriarchats. Das Patriarchat hat Frauen Schutz gegeben, aber Freiheit genommen. Es hat Sicherheit organisiert, aber Selbstbestimmung verhindert. Es hat sie moralisch erhöht, aber gesellschaftlich entmündigt. Es war also nicht nur Unterdrückung, sondern ein historisches Tauschsystem. Versorgung gegen Anpassung, Sicherheit gegen Selbstständigkeit.
Ja, es war für beide Seiten nicht nur schlecht und nicht nur gut.
Ja, und je weiter wir uns entwickelt haben, dazu kommen wir gleich, umso mehr sieht man, jetzt hat
die
es sich
Nachteile,
erfüllt.
Ja. Jetzt ist es ein einschränkendes System
oder
ein starres System, was einschränkt. Dass wir diese Gegensätzlichkeit jetzt hervorgehoben haben, hängt damit zusammen, dass es in unserem Universum nichts ohne sein Gegenteil gibt. Ne? Alles, was man bekommen kann an Positivem oder was man positiv definiert, hat immer eine Rückseite, die man mit einkauft, die wird gerne verleugnet. Die Gegensätzlichkeit hängt mit der Beschaffenheit unseres Universums zusammen, indem wir nichts ohne sein Gegenteil bekommen. Existenz ist nur aufgrund gegensätzlicher Spannung möglich. Der Nordpol ist elektrisch minus geladen, der Südpol elektrisch plus. Ohne diese magnetisch gegensätzliche Spannung gäbe es keinen Planeten Erde, also keine Existenz. Und dieses Prinzip der Gegensätzlichkeit zieht sich durch unser gesamtes Leben. Wird eine Absicht deklariert, entsteht automatisch eine ausgleichende Gegenabsicht in Form von Bedenken, Zweifeln, aufgrund der erwarteten Nachteile. Vorteile nur mit Nachteilen. Wir kriegen nicht nur Vorteile.
Das ist auch wichtig für all diejenigen, die über ihre Träume sprechen wollen. Du kriegst automatisch, wenn du keine Zweifel hast, dann rufst du Zweifel auf den Plan.
Jemand hat Zweifel. Die erzielten Ergebnisse rufen automatisch Neider und Missgünstige auf den Plan, die das vermeintlich richtige Gleichheitsdiktat postulieren. Ja. Dabei soll niemand besser gestellt sein als jemand anderes, auch wenn dieses Postulat zu flächendeckender gleichmäßiger Armut führt. So wollen sie am Ergebnis beteiligt werden, auch wenn sie die Bedingungen für die Erreichung dafür nicht erfüllt haben. Genauso bekommen wir bei der Bevorzugung einer Gesellschaftsform, sei es Patriarchat oder Matriarchat, die schädlichen Nachteile immer mitgeliefert. Das ist wie so ein Automatismus.
Ja, jetzt stehen wir erstmal ratlos da. Das eine hat sich erfüllt und jetzt leben beide Seiten in dem Irrglauben, sie hätten eine bessere Lösung gefunden. Die Feministinnen glauben, wenn die Männer erstmal entsorgt sind, dann wird alles besser. Doch dabei verleugnen sie, dass ein Leben ohne männliche Testosteronpotenz in Erdhöhlen mit eiweißarmer Nahrung endet. So beschwört das Austreiben des einen vermeintlichen Teufels, dem Mannsein, einen anderen Teufel herauf, nämlich Prekarität im potenzlosen Matriarchat. Das hilft auch niemandem weiter. Also was jetzt?
Wir wollen das Kind mit dem Bade ausschütten, aber haben keine bessere Lösung.
Ne, vor allen Dingen haben wir keine bessere Badewanne.
Ja. Was nämlich in einem Weiterentwicklungsprozess, in dem sind wir mittendrin, was in einem Weiterentwicklungsprozess definitiv nicht funktioniert, ist ständig über das gegensätzlich andere oder das unterschiedlich andere zu jammern. Also über das Patriarchat jammern, die Männer für alles inklusive des eigenen Unglücks zu beschuldigen oder gar zu entmannen und sich als Daueropfer zu präsentieren. Das funktioniert überhaupt nicht. Damit werden die Frauen selbst zu dem Feindbild, das sie ablehnen, und schaden sich selbst.
Ja, ich finde in der heutigen Diskussion, im Diskurs, in der Öffentlichkeit, finde ich viele Frauen feindseliger als Männer.
Ja, es ist leider so. Und mit der permanenten Orchestrierung des Opferstandpunktes entmachten die Frauen sich selbst, und zwar mehr als die Männer es jemals zuvor mit ihnen getan haben. Denn das charakteristische Merkmal des Opferstandpunktes ist Machtlosigkeit. Und diese soll anhand des erlittenen Schadens den eigenen Opferstandpunkt beweisen und beschädigen. Also der Opferstandpunkt ist an sich schädlich für die Frauen. Sie entmachten sich damit.
Wir brauchen keine Herrschaft mehr, denn das steckt ja in dem Wort Matriarchat und Patriarchat. Das eröffnet die Möglichkeit nach einem grundlegenden Neubeginn, der beide Archate überflüssig macht. Weder Vaterherrschaft noch Mutterherrschaft. Sowohl das Patriarchat als auch das Matriarchat sind monopolar, einseitig. Wir brauchen weder einen neuen Herrscher noch eine neue Herrin. Wir brauchen kein Reich der Väter und auch kein Reich der Mütter. Sie besetzen lediglich eine Seite und die andere muss sich wieder unterordnen. Das Problem ist also nicht, wer herrscht, sondern dass überhaupt jemand herrschen will. Beide Modelle sind starr und blockieren geistige, emotionale, spirituelle und wissenschaftliche Weiterentwicklung.
Ja, stattdessen brauchen wir einen Staat, eine Ordnung, welche die Potenz des Mannes ebenso respektiert, achtet und ehrt wie die Macht der Frauen. Also was wir letztendlich brauchen, ist nicht eine Fortführung der Misogynie der Männer oder der Misandrie der Frauen, sondern wir brauchen Philogynie der Frauen und Philandrie der Männer. Also Potenzliebe und Machtliebe letztendlich.
Ja, ja.
Heute sind wir über globale Netzwerke verbunden, aber das zustimmende, ermächtigende Miteinander fehlt. Wir sind frei geworden, aber auch schutzlos. Der Staat, den wir brauchen, ist keiner der kontrollierenden Macht, sondern der machtvollen Steuerung, genauer gesagt der Ermächtigung. Ja. Und zwar beider Geschlechter.
Ja, und auch wirklich zu unterscheiden zwischen Führen und Steuern. Also wir brauchen niemand mehr, der führt, sondern wir brauchen jemanden, der steuert. Und wir werden dazu einen Podcast machen, vielleicht auch noch ein Manifest dazu schreiben. Wie könnte eine solche Gesellschaft aussehen? Sollen wir den Namen schon sagen?
Können wir machen.
Also wir haben uns lange einen Namen überlegt, in dem halt eben das Achat nicht drin ist. Und wir haben uns überlegt, eine neue Gesellschaftsform wäre ein Fusionat, also von Fusio verbinden.
Ja, Fusion heißt verbinden und verschmelzen.
Und verschmelzen. Und ein Fusionat verbindet Denken und Fühlen, Struktur und Kreativität. Schaffen und erhalten, finanziellen Erfolg und emotionale Erfüllung, Mann und Frau als gleichwertige Kräfte des Lebens. In ihm ist das Männliche nicht Feind und das Weibliche nicht Opfer, sondern beides Teil eines gemeinschaftlich Ganzen. Also wirklich, dass wir wieder Hand in Hand gehen.
Ja, die Männer würden ihre Potenz einbringen zum Gemeinwohl und die Frauen ihre Macht, ihre Steuerungsmacht, ihre Ermächtigungsmacht.
Und so könnte eine Gesellschaft aussehen, die ihre Geschichte nicht verleugnet, sondern aus ihr gelernt hat. Kein Vaterreich, kein Mutterreich. Ein Reich der Gegenseitigkeit, getragen von Liebe, Fülle, Achtung, Vertrauen und Respekt. Des jeweils unterschiedlich anderen bis hin zur Verschmelzung. Das wäre der Anfang von Reife.
Ja, und vielleicht das erste wirklich erwachsene Zeitalter der Menschheit.
Damit würden wir eine Gesellschaft erschaffen mit einem völlig neuen Bewusstsein. Dazu laden wir euch ein, dass du dir auch vielleicht in eine oder andere Gedanken dazu machst. Wie könnte das aussehen, wenn wir nicht mehr gerade in der heutigen Zerrissenheit, in rechts, links, hier extrem, da extrem, oben, unten, wenn wir das nicht mehr machen, sondern wir uns anschauen und gemeinsam einen neuen Weg gehen. Das ist unsere Idee. Ja, wir bedanken uns fürs Zuhören. Wie immer, wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über 5 Sterne. Wir freuen uns auch über Mitteilungen. Du kannst uns gerne schreiben. Und wenn du weiter auch Informationen haben möchtest über unsere Arbeit, geh auf unsere Webseite oder schau dir auch unser Buch an. Vom Glücksuchen zum Erfülltleben. Vielen Dank.